Die Halbgötter beteten, O Herr, du brichst niemals dein Gelübde, das immer vollkommen ist. Denn all deine Entscheidungen sind völlig fehlerfrei und können von niemandem geändert werden. Du bist während aller drei Phasen des Kosmos, Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung, gegenwärtig. Und du bist die höchste Wahrheit. Wenn jemand nicht vollkommen wahrhaftig ist, kann er deine Gunst nicht erlangen, die Heuchlern deshalb niemals zuteil wird. Du bist das aktive Prinzip und die wirkliche Wahrheit. Und du befindest dich in allen Bestandteilen der Schöpfung und deshalb bist du als Antaryami, die innere Kraft, bekannt. Du bist jedem gleichgesinnt und deine Anweisungen gelten für jedermann und zu allen Zeiten. Du bist der Beginn aller Wahrheit. Deshalb bringen wir dir unsere Ehrbietung dar und ergeben uns dir. Bitte gewähre uns deinen Schutz. Erläuterung. Die Halbgötter und die Gottgeweihten sind sich völlig bewusst, dass die höchste Persönlichkeit Gottes das eigentlich Wesentliche ist, sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt. Das Srimad Bhagavatam beginnt deshalb mit den Worten Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satyam Param Dhimahi. Vasudev, Krishna ist Param Satyam, die höchste Wahrheit. Man kann sich der höchsten Wahrheit nähern oder sie verstehen, wenn man den höchsten Vorgang praktiziert, wie die höchste Wahrheit selbst erklärt. Bhaktyamang Abhijanati Javanyaschasmi Tatvataha. Bhakti, hingebungsvoller Dienst, ist die einzige Möglichkeit, die absolute Wahrheit zu verstehen. Die Halbgötter suchen deshalb bei der höchsten Wahrheit Schutz, nicht bei der relativen. Es gibt Menschen, die verschiedene Halbgötter verehren, doch die höchste Wahrheit Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, Menschen mit geringer Intelligenz verehren die Halbgötter und ernten auf diese Weise Früchte, die begrenzt und zeitweilig sind. Es mag eine Zeit lang nutzbringend sein, die Halbgötter zu verehren, doch das Ergebnis ist immer antarvat, das heißt vergänglich. Die materielle Welt ist vergänglich, die Halbgötter sind vergänglich und die Segnungen, die von ihnen gewährt werden, sind ebenfalls vergänglich, während das Lebewesen ewig ist. Jedes Lebewesen muss deshalb nach ewigem Glück suchen, nicht nach zeitweiligem. Die Worte Satyam Parangdimahi drücken aus, dass man nicht nach der relativen Wahrheit suchen sollte, sondern nach der absoluten Wahrheit. Als Prahlad Maharaj der höchsten Persönlichkeit Gottes Nrisimhadev Gebete darbrachte, sagte er, Balasya neha sharanam pitaro nishinha nartasya cha gadam udanvati machatono. Im Allgemeinen glauben wir, unsere Beschützer seien die Eltern, was im Grunde jedoch nicht stimmt. Der wirkliche Beschützer ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Tasya tat pratividir na iham yasheshtas tavat vibho tanubritam tvat upekshitanam. Wenn sich die höchste Persönlichkeit Gottes um ein Kind nicht kümmert, so wird es leiden. Selbst wenn seine Eltern bei ihm sind und ein kranker Mensch, wird trotz allen Beistands der Ärzte sterben. In der materiellen Welt, in der man um sein Dasein kämpfen muss, sind eine Vielzahl von Dingen erfunden worden, die dem Schutz des Menschen dienen sollen. Doch diese Vorkehrungen sind allesamt nutzlos, wenn die höchste Persönlichkeit Gottes nicht mit ihnen einverstanden ist. Die Halbgötter sagen deshalb ganz bewusst, Satyatmakam Tvam Sharanam Prapanna. Warnschutz kannst nur du gewähren, o Herr, und deshalb suchen wir bei dir Zuflucht. Der Herr verlangt, dass man sich ihm ergibt. Und stellt ferner fest, Sakrit eva prapanoyas tavas miti chayachate abhayam sarvada tasmai dadam yitat bratan mama. Wenn sich mir jemand aufrichtig ergibt und sagt, von heute an bin ich dir bedingungslos ergeben, gewähre ich ihm immer Schutz. Dies gelobe ich. Damyan Ramayan Yadu Nuyodakanda. Die Halbgötter brachten der höchsten Persönlichkeit Gottes ihre Gebete dar, denn der Herr war jetzt im Leib seiner geweihten Devaki erschienen, um alle Gottgeweihten zu beschützen, die von Kamsa und seinen Soldaten verfolgt wurden. Auf diese Weise handelt der Herr Atsatyavrata. Der Schutz, den uns die höchste Persönlichkeit Gottes bietet, kann mit dem Schutz, den uns die Halbgötter zusichern, nicht verglichen werden. Es heißt, dass Ravana ein großer Geweihter Shivas war. Doch als Sri Ramachandra auszog, um ihn zu töten, konnte Shiva ihn nicht beschützen. Brahma und Shiva waren nun zusammen mit großen Weisen wie Narada und einem Gefolge von anderen Halbgöttern unsichtbar im Hause Kamsas erschienen. Sie begannen, der höchsten Persönlichkeit Gottes erlesene Gebete darzubringen, die den Gottgeweihten große Freude machten und hingebungsvollen Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Mit ihren ersten Worten priesen sie den Herrn dafür, dass er sein Gelübde hält. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, kommt Krishna in die materielle Welt, um die Frommen zu beschützen und die Gottlosen zu vernichten. Das ist sein Gelübde. Die Halbgötter verstanden, dass der Herr sich im Leib Devakis niedergelassen hatte, um dieses Versprechen zu erfüllen. Sie waren sehr froh, dass der Herr erschien, um seine Mission zu erfüllen, und sprachen ihn als Satyam Padam an, als die höchste absolute Wahrheit. Noch ein recht langer Purport. Ich denke, dass wir hier mit eurer Erlaubnis stoppen und dass der nächste Vortraggebende dann in der Mitte des Purports weitermacht und ihn zu Ende liest. In Vrindavan, im Krishna Balaram Tempel, wurde das auch so gemacht. Wir haben den Purport, weil er so lang war, in zwei Teile unterbrochen. Und es war hochinteressant zu sehen, was die einzelnen Devotees, wo die Schwerpunkte in diesem Vers sahen und wie sie die auf unterschiedliche Weise erläuterten. Und noch einmal den Text. Die Halbgötter beteten: O Herr, du brichst niemals dein Gelübde, das immer vollkommen ist. Denn all deine Entscheidungen sind völlig fehlerfrei und können von niemandem geändert werden. Du bist während aller drei Phasen des Kosmos, Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung, gegenwärtig und du bist die höchste Wahrheit. Wenn jemand nicht vollkommen wahrhaftig ist, kann er deine Gunst nicht erlangen, die Heuchlern deshalb niemals zuteil wird. Du bist das aktive Prinzip und die wirkliche Wahrheit und du befindest dich in allen Bestandteilen der Schöpfung und deshalb bist du als Antaryami, die innere Kraft, bekannt. Du bist jedem gleichgesinnt und deine Anweisungen gelten für jedermann und zu allen Zeiten. Du bist der Beginn aller Wahrheit. Deshalb bringen wir dir unsere Ehrbietung dar und ergeben uns dir. Bitte gewähre uns Schutz. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Srila Shukadev Goswami beschreibt Krishna hier mit einigen hochinteressanten Eigenschaften, die alle um den Begriff Satya oder Wahrheit und auch Wahrhaftigkeit kreisen. Er sagt, Krishna ist Satyavratam, das heißt, ein Versprechen, was er gegeben hat, oder ein Gelübde, was er gegeben hat, hält er immer ein. Srila Prabhupada gibt eine Erläuterung hierfür, dass Krishna in der Bhagavad Gita verspricht, dass er erscheint in der menschlichen Gesellschaft, wenn eine dringende Notwendigkeit dafür besteht. Nämlich wenn die Prinzipien der Religiosität dahinschwinden und Irreligiosität überhand nimmt. Das ist ein Versprechen, was auch wichtig für unser Krishna-Bewusstsein ist. Auch dieses Versprechen gilt auch für uns, dass Krishna in unserem Suchen, in unseren Bemühungen nach Schutz da ist. Prabhupada erläutert, dass wir so viele schützende Faktoren bemühen, Doktoren, Eltern und ja, in erster Linie Eltern und den Beistand von Ärzten, aber dass der eigentliche, der einfach wahr ist und seinen Schutz immer gibt, in jedem Fall Krishna ist, wenn man sich an ihn wendet. In jedem Fall macht Krishna das. Auch wenn jemand, der sich an ihn wendet, unqualifiziert ist. Krishnas Gelübde, die Devotees zu beschützen, gilt auch für unqualifizierte Devotees, nicht nur für die Uttama Adhikaris. Das Beispiel, was Srila Prabhupada in der Erläuterung gibt, ist der Dämon Vibhisan, der in der Familie Ravanas geboren wurde, als Bruder von Ravana. Irgendwann einmal erkannte er, dass Ravanas Politik einfach sehr grausam und sehr unmöglich ist, und beriet Ravan und sagte, du musst unbedingt Sita, die du von Rama gestohlen hast, zurückgeben. Aber Ravana, als er diesen guten Rat hörte, spuckte vor seinem Bruder aus und drohte ihn ins Gefängnis zu werfen. Und er sagte, nur weil du in der gleichen Familie geboren bist wie ich, werde ich dich nicht foltern und töten. Und er war also nicht bereit, den Ratschlag anzunehmen, und Vibhisan hat dann diese schlechte Gemeinschaft aufgegeben, ganz einfach gesagt, und ging zu Lord Rama, der gerade am Indischen Ozean mit einer gewaltigen Armee eingetroffen war, um Lanka zu bestürmen. Wird ja schön erzählt, er reiste unsichtbar aus diskreten Gründen und machte sich dann sichtbar am Himmel, und als die Gefährten von Rama sahen, hier ist ein Dämon, der sah ja so aus mit seinen Ohren allein und so, mit dem hohen Wuchs und den wahrscheinlich auch den Zehen, das war sichtbar, den Zahnreihen. Da waren die so erschüttert, dass sie sofort bereit waren, ihn zu töten. Aber Ram sagte, nein, lass uns erst mal herausfinden, was er möchte. Und Vibhisan sagte, ich will mich dir hingeben. Was meint ihr, wie ihr reagiert, wenn hier ein Landstreicher einkommt zur Winterszeit und sagt, hier, ich möchte mich hier hingeben. Und da, man denkt, ja, es wird jetzt langsam kalt und du hast gehört, dass wir gut funktionierende Heizungen haben hier wahrscheinlich. Also wir sind sofort verdächtig, nicht? Und zweifeln seine Motive an. Und so waren natürlich auch erst recht Sugriva und die ganzen Gefährten von Rama sehr verdächtig, als Vibhisan sich hingeben wollte, und wollten ihn gefangen nehmen. Aber Lord Rama sagte dann diesen Shloka, Sakrit Eva Papanoja. Wenn sich mir jemand aufrichtig ergibt und sagt, von heute an bin ich dir bedingungslos ergeben, gewähre ich ihm immer Schutz. Dies gelobe ich, sein Gelübde. Und da Krishna Satyavrata ist, jemand, der sein Gelübde einhält, sorgt er sich immer für die hingegebene Seele. In dieser Zeit, wo unsere Bewegung von vielfachen Ereignissen geschüttelt und berührt wird, fragen sich die Devotees natürlich, was bedeutet das für uns? Hat Krishna die Devotees in der ISKCON beschützt? Hat er alle Devotees in der ISKCON beschützt? Und das ist ein interessantes Thema. Einen wunderbaren Sankirtan wünschen wir dir heute und morgen und übermorgen. Hare Krishna. Ja. Die Sache, die, worüber Prabhupada hier spricht, ist ein Thema, was den Hauptbestandteil dieser Vorlesung ausmachen wird. Wenn jemand nicht vollkommen wahrhaftig ist, kann er deine Gunst nicht erlangen, die Heuchlern deshalb niemals zuteil wird. Ich denke, wir müssen uns, wenn wir mit dem Krishna-Bewusstsein uns beschäftigen, uns ein bisschen mit nicht nur mit Krishnas Ehrlichkeit auseinandersetzen, sondern mit unserer Ehrlichkeit, mit unserer Aufrichtigkeit im spirituellen Leben. Ich muss hier jetzt aber allerdings gleich sagen, dass man nicht sagen kann, dass ein Devotee, der wohl so aussieht, als wenn er Leid und Unheil erfahren hat, dass der immer unehrlich und ein Heuchler gewesen ist und es nicht ernsthaft gemeint hat. Das kann man nicht daraus schließen. Das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Es gibt verschiedene andere Gründe. Es kann manchmal sein, dass Krishna seine Devotees ganz anders beschützt, als wir es erwarten. Es kann auch sein, dass Krishna den Devotees, sagen wir mal, dass er sieht, was deren Karma ist und noch karmische, dass der Devotee noch Karma erleiden muss und auf diese Weise frei wird von allem angesammelten Karma und sich dann in einer späteren Zukunft Krishna besser hingeben kann. Ich möchte nicht über diesen Bereich heute sprechen, sondern ich möchte heute einfach über den Bereich Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit im spirituellen Leben sprechen. In meiner Post fand ich einen interessanten Satz. In dem Satz war: Zuerst werden sie sagen, du bist sehr ehrlich. Dann werden sie sagen, du bist naiv. Und dann werden sie sagen, du spinnst. Und dann die Frage, bist du bereit, und dann werden sie dich vergessen. Bist du bereit, diesen Preis für Aufrichtigkeit zu bezahlen? Fragezeichen. In diesem Text soll gesagt werden, dass es schwierig ist, in einer Zeit, wo Wahrhaftigkeit so unangenehm ist, wahrhaftig zu sein, ohne mit Menschen anzustoßen. Wir wissen das, wenn jemand ein Devotee wird und sich einfach bemüht, sich ganz wahrhaftig nach Krishnas Unterweisung zu bemühen, dann sind die Menschen nicht immer beeindruckt, sondern werden sagen, naja, du richtest dich, du bist ein Spinner. Der Devotee würde sagen, nein, ich richte mich nach den Anweisungen von der höchsten Wahrheit, Satya Param, wird er beschrieben. Und das ist wirkliche Wahrhaftigkeit. Aber die Menschen werden nicht damit einverstanden sein, wenn ein Devotee in dieser Welt die Anweisung Krishnas wiederholt, muss er mit Protesten rechnen. Es muss selbst heutzutage, wenn man den Menschen sagt, es ist sinnvoll, Fleisch zu essen, dann werden sie sehr aufgeregt. Das ist die Wahrheit. Krishna spricht darüber in der 11. Kanto des Bhagavatams. Aber wir leben in einer Zeit, wo Wahrhaftigkeit von vielen fachen Lügen ersetzt ist. Und deswegen ist es manchmal einfach nicht angenehm für die Menschen, wenn sie mit Devotees in Kontakt kommen. Ich möchte aber auch nicht über dieses Thema heute sprechen, dass ein Devotee, der sich bemüht, die Worte Krishnas wahrhaftig zu wiederholen und zu leben, in Schwierigkeiten kommt. Ich möchte über die eigene Auseinandersetzung, der eigene Wahrhaftigkeit im spirituellen Leben sprechen. Ich möchte euch einmal fragen, was versteht ihr unter diesem Begriff, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein im spirituellen Leben? Ich glaube, dass wir uns hier in Deutschland darüber vielfach in Diskussionen Gedanken gemacht haben und würde mich mal interessieren, was so der neueste Stand ist. Sich einzugestehen, wo man wirklich steht und nicht etwas vorzugeben, was man nicht ist. Haben wir noch eine andere Definition von Wahrhaftigkeit im spirituellen Leben? Die eigene Bedingtheit zu erkennen. dass man authentisch ist und dann sagt, es ist ganz natürlich, sich Krishna hinzugeben. So? Oder nein, dass es natürlich wird, sich Krishna hinzugeben. Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Ja, habt ihr sonst noch dazu? Ja, auch seine Bedingtheiten so zu akzeptieren. To be honest with yourself and in relationship to others. Drückt das so die Meinung der Devotees aus? Gut. Srila Prabhupada, ich habe hier ein paar Zitate von Srila Prabhupada für euch gesammelt. Zunächst einmal, Prabhupada sagt, dass es sehr wichtig ist, in jeder Religion Aufrichtigkeit zu entwickeln. Ich möchte eine Erläuterung aus dem Srimad Bhagavatam zitieren. Die Prinzipien der Religion, nämlich Entsagung, Sauberkeit, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit, wie schon besprochen, sollte befolgt werden von jedem Anhänger von jeder Religion. Es ist nicht nötig, wenn man Hindu ist, ein Mohammedaner zu werden oder Christ oder in irgendeine andere Religion zu kommen und somit der eigenen Religion den Rücken zu kehren und dann einfach nicht mehr den Prinzipien der Religion zu folgen. Die Bhagavatam-Religion drängt uns, den Prinzipien der Religion zu folgen und eins davon ist Wahrhaftigkeit. Das ist ganz wichtig. Ob nun ein ob du im Leben ein Hindu oder Christ bist, Wahrhaftigkeit ist das absolute Muss. Wenn jemand ein Lügner ist in seiner Religion, ist er nicht religiös, weil sein Leben nicht von der Säule der Religion getragen wird. Es ist genauso, Prabhupada gibt ein Beispiel, wenn ein Sannyasi, der ein lebenslanges Zölibat auf sich genommen hat und dann auf unzulässige Weise intime Kontakte mit Frauen aufrecht erhält, nicht? Dann ist er eigentlich nicht ein Sannyasi. Es ist eigentlich nicht mehr der Fall. Und er sagt, ich möchte euch das Zitat vorlesen, wenn ein Brahmana nicht wahrhaftig ist, ist all sein Anspruch darauf, ein Brahmana zu sein, wird null und leer. Also, if a Brahmana is not truthful, all his claims as a Brahmana at once become null and void. Also, wenn ein Brahmana nicht wahrhaftig sind, ist sein ganzer Anspruch, ein Brahmana zu sein, nichtig. Wenn ein Sannyasi auf unzulässige Weise verbunden ist mit Frauen, werden auch sein Anspruch als Sannyasi sofort falsch. In unseren Vaishnava-Schriften haben wir von dieser persönlichen Ehrlichkeit im spirituellen Leben viele Beispiele, ganz besonders in Form von Gebeten, wo sich die Devotees Krishna hingeben. Im Nektar der Hingabe zum Beispiel gibt es ein rührendes Beispiel von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit mit sich selber im spirituellen Leben, was also wirklich sehr rührend ist. Das ist ein Beispiel für dein Yavodika oder Bodhika, dass man sich Krishna in einer demütigen Haltung hingibt. Demut und Ehrlichkeit geht unglaublich dicht zusammen miteinander. Mein lieber Herr, es gibt kein sündigeres Lebewesen, das noch ein größerer Sünder ist, als ich selber es bin. Ich bin so sehr sinnvoll und so voller Frevel, dass wenn ich dazu komme, mal meine sinnvollen Aktivitäten vor dir zu beichten, dann kriege ich Schamgefühle. Werde ich beschämt. Prabhupada schreibt, dass so ein Gefühl für einen Devoti sehr natürlich sein muss. Wenn der Devoti denkt, oh, ich bin Mr. Tolski, Mr. Toll, dann mangelt es ihm an persönlicher Aufrichtigkeit. Denn die Tatsache, dass wir in dieser materiellen Welt von Kamadinam, Wünschen der Sinnbefriedigung, belagert werden, bedeutet, dass wir einiges in unserer Vergangenheit angesammelt haben an sinnvollen Tätigkeiten. Und noch darunter leiden. Denn jede sinnvolle Tätigkeit, die wir tun, hat eine Wirkung, die erzeugt den weiteren Wunsch zu sündigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diejenigen, die nicht ein lebenslanges Zölibat eingehalten haben, bevor sie zum Krishna-Bewusstsein kamen, sich erinnern, wenn man starken materiellen Tätigkeiten nachgeht, will man ja noch mehr. Der Wunsch, ein neues Mal, sagen wir mal, einzubrechen oder eine Gemeinheit zu verüben, wenn man es mal gemacht hat, kommt ja dann mit. Ne? Ja. Es ist sehr schwierig, ehrlich zu sein im spirituellen Leben. Weil wir haben eine Propagandamaschine in uns, die wegen zwei Gründen immer wirkt. Diese Propagandamaschine ist das falsche Ego, sehr starke Verunreinigung, das immer versucht, uns, sagen wir mal, unsere Persönlichkeit wichtig zu tun, dass wir uns wichtig machen. Und über andere Stellen, um besser genießen zu können. Und wenn wir einmal wir gemerkt haben, dass wir nicht so toll sind, und dass etwas falsch ist, wird dieses falsche Ego versuchen, das zu vertuschen und uns irgendwie in ein besseres Licht hineinzusetzen. Das falsche Ego muss durchschaut werden, wenn man im spirituellen Leben Fortschritte machen möchte. Und es gab einmal eine kleine Geschichte dazu. Ein Brahmana namens Gotama, von dem jemand ein Schüler werden wollte. Gotama war prinzipiell bereit, ihn anzunehmen, Gotama Muni, doch wollte erst nochmal den Jungen, der sein Schüler werden wollte, er wollte sehen, aus welcher Familie er kommt. Und auch so der Schüleranwärter sagte, ich weiß es nicht. In Indien ist das schlimm, wenn man nicht weiß, woher man kommt, heißt es, dass die Mutter wahrscheinlich eine Prostituierte ist und so viele Zivilgemeinschaft mit Männern hat, dass wir beim besten Willen nicht sagen können, wer der Vater ist, weil die Abstände so kurz aufeinander folgen, wo es möglich war, ein Kind zu empfangen, dass es wirklich nicht mehr sagen kann. So, die meisten würden, wenn ihre Mutter aus diesem Berufsstand kommt, das ist ein bisschen peinlich, wollen. Sagt man einfach nicht so, meine Mutter kommt von dieser Berufssparte. Wie sieht man denn aus damit? Aber der Junge sagte einfach, hätte ja lügen können, sagte einfach, nein, also das ist jetzt die Situation. Und Gotama Muni war so erfreut dadurch, dass er sich zu dieser etwas schmählichen Situation kannte und da kein Problem mit hatte, dass er sagte, also du bist ein Brahmana. Du hast die Qualität, die ein Brahmana haben muss, nämlich Wahrhaftigkeit, bedingungslose Wahrhaftigkeit. Das ist die Geschichte, die Prabhupada sehr oft erzählt. Ich möchte euch eine andere kleine Anekdote erzählen, die euch vielleicht inspirieren soll, mit der eigenen Wahrhaftigkeit ein bisschen umzugehen. Es gab einmal einen Mann, der abgrundtief hässlich war, also wirklich hässlich. Aber irgendwie hatte er in seinem Badezimmer einen Spiegel, der das Gesicht von ihm so ein bisschen, der hat in Norddeutsch würde man sagen, einen gewissen Linksdrall, der Spiegel. Also muss eine Wölbung da gewesen sein und sein Gesicht wurde so ein bisschen nach links verzerrt. Nun, seine Hässlichkeit bestand darin, dass seine Nase also zu weit nach rechts stand. Und durch das Gesicht, durch diesen Spiegel, den Zerrspiegel, wurde sein Gesicht auf angenehme Weise korrigiert, sodass er da ganz normal mit einer Nase in der Mitte aussah, wie jeder andere auch. So, einmal besuchte ihn ein Freund und schaute auch im Badezimmer im Spiegel und bemerkte, dass der Spiegel nicht ein getreues Bild der Wirklichkeit gab. Und um seinem Freund einen Gefallen zu tun, sagte er, wir wechseln. Sagte er sich, ich schenke dir einen guten Spiegel. Und er kaufte einen dementsprechenden Spiegel und tauschte die beiden Spiegel aus. So blickte der Mann irgendwann einmal in einen perfekten Spiegel hinein, der ein getreues Abbild der Wirklichkeit sah. Was er aber auch sah, war, dass er abgrundtief hässlich war. Was meint ihr wohl, was er tat? Er nahm den wahrheitsgetreuen Spiegel nach draußen und warf ihn gegen einen Felsen, sodass er zersplitterte, und nahm wieder seinen Zerspiegel. Im spirituellen Leben kann das auch vorkommen, dass man sich etwas vormacht und vielleicht auch anderen etwas vormacht und dass vielleicht die Gesellschaft, in der man drin ist, einem dieses Bild auch wiedergibt. Man zum Beispiel gelobt wird, obwohl da gar nichts Lobenswertes an einem ist. Man macht vielleicht eine bestimmte Position haben und keiner sagt einem die Wahrheit. Könnte sein, weil daraus den anderen eine gewisse Dinge erwachsen, die nicht vorteilhaft sind. Oder weil es eben nicht üblich ist, dass Positionen angezweifelt werden vielleicht. Spirituellen Leben mache es so sein, dass man selber sich durch die Aufmerksamkeit und die Position, die andere einem gewähren, in eine Illusion hineinbegibt, die eigentlich nicht der Wirklichkeit entspricht. Und das kann sein. Denn auch im spirituellen Leben lebt man ja in einer Gesellschaft, und in Gesellschaften sind immer gruppendynamische Prinzipien. Manche Gesellschaften können nicht mit Wahrheit, sind nicht so, da haben sich bestimmte Dinge eingebürgert und eingebiedert, und die zu verändern ist zu umständlich, sodass man lieber die so belässt, obwohl sie eigentlich verändert werden müssten. Ich glaube, jeder von uns kann auf seine oder ihre Art und Weise ein bisschen über das Thema Wahrhaftigkeit im spirituellen Leben nachdenken. Es ist ein Thema, was sehr wichtig ist für einen selber. Ich habe nur heute ein paar Zitate vorlesen können. Es gibt sicherlich noch andere Dinge. Ich glaube aber, dass es gar nicht mal nötig ist, dieses, sagen wir mal, das Thema jetzt, sagen wir mal, total zu erforschen. Es wäre vielleicht doch interessant, aber es geht eigentlich darum, dass jeder einzelne von uns sich über Wahrhaftigkeit in seinem oder ihrem Leben Gedanken machen muss. Das passiert immer. Ein Bereich, wo es sehr entwickelt ist, ist die Ashram-Frage, wo man sich fragt, bin ich wirklich gut situiert in diesem und oder jenem Ashram und da wahrhaftig ist. Ein anderer Bereich, wo es auftaucht, sind Gelübde, die man abgelegt hat. Sind diese, bin ich jetzt wahrhaftig, halte ich mich an Gelübde? Eine andere Sache ist sicherlich für die Votis in Position, die sich fragen müssen, verdiene ich eigentlich wirklich diesen Respekt und dieses Ansehen? Nicht? Also es gibt verschiedene, sagen wir mal, Implikationen für das eigene Leben. Aber wenn uns spirituelles Leben wichtig ist, müssen wir auf die Ebene kommen, wo wir uns wahrhaftig mit der Wahrheit auseinandersetzen. Prabhupada sagt, dass es eben nur möglich ist für Menschen, also man kann nur die Gunst von Krishna erlangen, wenn man diese Wahrhaftigkeit aufbringt. Wer nicht wirklich wahrhaftig ist im spirituellen Leben, wird die Gunst des Herrn nicht so leicht erlangen können. Nicht das Lesen aus diesem Thema. Jetzt habe ich doch ein ernsthaftes Thema besprochen. Vielleicht soll ich noch eine Krishna-Lila erzählen, aber es ist jetzt ein bisschen schwierig. Es müsste ja über Wahrhaftigkeit sein. Ja. In der Bhagavad Gita taucht der Begriff von Wahrhaftigkeit in Zusammenhang mit Krishna auf. Und zwar gibt es ein Thema, wo Krishna nicht selber spricht. Nämlich, er sagt zu Arjuna, du solltest sagen, dass ich meine Devotees niemals hängen lasse. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, wieso sagt Krishna das nicht selber? Er spricht die ganze Bhagavad Gita und hier sagt er so ein wichtiges Thema, ich beschütze meine Devotees. Das lässt er Krishna den Arjuna sagen. Die Antwort ist, dass manche Leute vielleicht sagen können, Krishna, du kommst von Vrindavan. Du sagst manchmal Sachen in Vrindavan, an die du dich nicht unbedingt hältst. Du sagst zum Beispiel dem, es gibt so eine Vrindavan-Geschichte hier. Ich wurde heute von einem sehr liebenswürdigen Devotee begrüßt, der mir sagte, wir wollen den Nektar hören von Indien, von dir. Und ich werde jetzt kurz eine kleine Vrindavan-Geschichte erzählen. Ihr werdet merken, es ist eine ganz andere Atmosphäre und man kann sie auch nur in so einer Gemeinschaft von Devotees, die sich freundlich gesonnen sind, erzählen. Weil es eine Geschichte ist, die sich ein sehr vertrauliches Thema ist. Srimati Radharani war einmal in Vrindavan und schmückte den ganzen Abend den Hain oder den Kunsch, in dem sie Krishna empfangen wollte. In Vrindavan gibt es diese Bäume, wie heißen die nochmal? Der Name wurde uns gesagt. Ich weiß es auch nicht so. Die wachsen und die breiten sich so aus und bilden dann so natürliche Lauben. Das ist fast wie es gibt so in Norddeutschland diese norddeutschen Schrebergärtchen, wo so die Hecken immer so gestutzt werden, dass sie eine Laube mit Dach, es gibt da die tollsten Formationen. Nicht? In Vrindavan gibt es eben diesen einen Baum, wo aus dem Vrindadevi, den sie so versorgt, dass er ein Haus zum Beispiel macht, mit zwei Räumen, wo sich ein Kunsch, sagt man dazu, in dem sich Radha und Krishna treffen. Und Radharani nun erwartete Krishna und schmückte die ganze Nacht diesen Kunsch. Und am frühen Morgen kam Krishna. Und Lalita, die enge Freundin von Radharani, fing Krishna ab und sagte, oh, wo warst du, Syama Sundar? Radharani hat die ganze Nacht auf dich gewartet. Und Syama Sundar war eigentlich mit Chandravati zusammen. Aber das konnte er jetzt nicht so sein. Denn er wollte nicht. Er sagte, also eines von meinen Kälbern war ausgebrochen aus der Herde. Und es musste ich lange finden und ich konnte es einfach nicht finden. Oh, sagt Lalita. Und was sind das für? Wie siehst du denn aus? Krishna sah aus wie jemand, der mit Chandravali zusammen gewesen war. Und Krishna sagte dann, beim Suchen bin ich plötzlich in so einen Dornenbusch gefallen und habe meine Kleidung ist in Unordnung geraten. Lalita sagte dann mit einer sehr, sehr harten Stimme, oh, du bist sehr wahrhaftig, Syama Sundar. So, Krishna bricht manchmal im Lila seine Wahrhaftigkeit, Vishwanath Chakravarti Thakur sagt. Also es mag jemand sagen, oh, die Leute von Vraj, die sagen manchmal so und denken sie so. Oder? Das ist ja auch bekannt für die selbst die Leute heute in Vraj. Wenn die was sagen, muss man immer in ihr Gesicht schauen und dann herausfinden, was sie meinen. Das ist ein hochinteressanter Beobachtungssport. Sind schon auf eine andere Art und Weise wahrhaftig in den Augen halt. Nicht? Und da muss man, das muss man halt lernen, diese Kunst dazu kommen. So, ja, so macht jemand sagen, du bist von Vraj Krishna und ja, aber wenn es sein Devoti sagt, Arjuna sagt, dann wird Krishna das Wort des Devotis beschützen. Hare Krishna. Gut, ich möchte die Vorlesung hier beenden. Und euch inspirieren, privat über das Thema Wahrhaftigkeit im spirituellen Leben nachzudenken. Ich glaube, dass ihr auf diese Weise einen interessanten, je nachdem wie, also interessanten Stoff zum Nachdenken habt. Es ist wichtig, um Krishnas Gunst zu erlangen, wahrhaftig zu sein. Ich bin hier an ein natürliches Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Es sind natürlich viele Fragen damit verbunden, aber vielleicht will man die Antworten selber finden. Man sollte eine, stimmt was wir hören, wenn wir die Wahrheit sagen, kann es sehr leicht sein, dass andere schnell beleidigt sind. Also es kann sehr schnell passieren. Wenn ihr zum Beispiel über mich die Wahrheit sagen würdet, würdet ihr sagen, du hast dich nicht, du hast dich zu lange nicht rasiert. Das ist die Wahrheit. Aber wenn man das so zur Begrüßung gleich hört, ist man vielleicht auch, dann sieht man, so kommt man nach 2 Monaten zurück, ja, und wird man gleich so. Also man ist dann sofort getroffen, irgendwie, ist ganz menschlich. So, und es kommt schon noch. Es ist menschlich. Oder sagen Sie mal, die Verdauung läuft nicht so gut und man plötzlich sagt jemand die Wahrheit über den Duft, den man verbreitet. Nicht? Es tut einfach vielleicht weh. Vielleicht. Deswegen sollte man eine Kunst lernen. In der Gemeinschaft mit den Devotis. Satyam Bruyam. Die Wahrheit auf angenehme Weise zu sagen. Es ist eine Kunst. Dass es auch ermutigend ist. Das müssen zum Beispiel Full-Lecturer geben, lernen. Wenn man so auf der. Das habe ich gemerkt in der Gemeinschaft mit Devotees. Im eigenen Leben, wenn man manchmal spirituelle Zusammenhänge einfach so, sagen wir mal so, so ganz so erklärt und weiß, dass hier an diesem Punkt ja bestimmte Dinge noch nicht so laufen und das dann so ganz hart erklärt, dann sind die Devotees innerlich verletzt und weil man hat nicht hat es nicht gekonnt, man hat es nicht so gemacht, es so angenehm zu sagen, dass jeder inspiriert ist auf seine Weise. Das ist eine große Kunst für Prediger, die Prediger lernen müssen. Manchmal mache ich es sogar Krishna-Bewusstsein zu erlangen, wären vielleicht gar nicht die Devotees ermutigt gewesen zu joinen. Ne? Manchmal sagen das auch die Devotees von sich selber, sie sagen, wenn ich das alles am Anfang gewusst hätte, dass manchmal im spirituellen Leben so eine intensive Erläuterung zum Beispiel kommt, dann hätte ich das vielleicht gar nicht, darauf eingegangen. Aber letztendlich muss man diese Wahrhaftigkeit anstehen. Es ist ja das letzte, es gibt 4 Prinzipien der Religiosität. Die ganz kurz zusammenfassen, waren sogar in einer Erläuterung. Ja, Entsagung, nicht? oder Einfachheit, könnte man sagen, Sauberkeit, Barmherzigkeit und schließlich die Wahrhaftigkeit. Und in Kali Yuga heißt es, dass all diese, dass drei schon gar nicht mehr da sind, nämlich Entsagung oder diese wirkliche Einfachheit, Sauberkeit, Barmherzigkeit, und dass Wahrhaftigkeit immer weiter untergraben wird. Das ist die Situation, in der wir leben. Aber als spirituelle Menschen müssen wir lernen, Wahrhaftigkeit. Und es ist sehr gut, wenn man bei sich selber anfängt. Meistens ein Beispiel geben kann mit eigener Wahrhaftigkeit. Denn dann spricht das ein sehr lautes Beispiel. Ich glaube, wir haben schon immer gemerkt, wenn wir so Devotees, ehrliche Devotees treffen, die etwas Ehrliches sagen, auch zum Beispiel über, dann sofort sagt man, ach ja, das mache ich jetzt auch. Kennt ihr das? Dieses ansteckende Beispiel von Ehrlichkeit. So gut wie Pizza essen. Wenn man jemanden sieht, der Pizza isst, will man auch joinen. Ich möchte ganz natürlich, das bleibt nicht aus. Gut. Ich möchte mich herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und mich entschuldigen. Es war bestimmt ein bisschen durcheinander und auch nicht so angenehm präsentiert. Wir haben jetzt 2 Monate, naja, Vrindavan, aber schon ein bisschen das Training geübt, aber in Englisch und in einer ganz anderen Situation. Im Krishna Balaram Tempel sind jetzt, waren noch sehr viele Devotees und ja, die Vrindavan-Atmosphäre bringt dann auch dazu, über ganz andere Themen zu sprechen. Und so bin ich ein bisschen aus der Übung gekommen. Wenn ihr mich segnet und mir alles Gute wünscht, muss man ja wieder so den Schalter finden und richtig predigen, dass Leute auch inspiriert sind und ja, in ihrem Leben wirkliches Wohl erfahren können. Also, heute Abend dachten wir, dann möchte ich euch herzlich einladen im Karuna Bhavan. Wir wollen schon früh anfangen, um 18 Uhr, um auch nicht so spät aufzuhören, einen kleinen Vers aus dem Bhagavatam vortragen, so über Krishna und seine Aktivitäten in Vrindavan und ein bisschen darüber sprechen. Ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, in Deutschland zu sein, aber auch sehr gespannt. Gespannt einfach, weil ich weiß, dass wir auf einem ganz wichtigen, in einer ganz entscheidenden Phase unsere Verbreitung des Krishna-Bewusstseins hier in Deutschland stehen. Was sehr interessant ist, vielleicht so nur als kleine Bemerkung, letztes Jahr bevor wir zurückkamen, hatten wir am letzten Tag diesen bedeutenden Astrologen getroffen, der also vorhergesagt hatte, dass diese Schwierigkeiten in Deutschland aufkommen, die im letzten Jahr dann auch eingetreten sind. Und ich habe heute, es war irgendwie, der kam gerade von Amerika, von einem Riesen, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber in Verbindung mit Astrologie irgendetwas, hat schon viele Bücher geschrieben und so weiter, und kam und hatte dann ein bisschen über Astrologie gesprochen. Da fragte mich, Maharaj, sind die Voraussagen eingetroffen, die ich dir gegeben hatte im letzten Jahr? Und, ich sagte, ja, das ist sehr genau. Bestimmte Sachen habe ich nicht sagen wollen, weil die Devotees betrübt sind im letzten Jahr. Aber es ist wirklich auf den Buchstaben genau eingetroffen, er gesagt hat, auch Dinge, die wir nie gedacht hätten. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Also das ist, und ich habe gesagt, was kommt denn noch so auf uns zu, nur mal so aus der Sicht des Astrologen gesagt. Ich habe nicht hundertprozentig das Vertrauen darin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nun mal anders groß geworden bin im spirituellen Leben, aber es ist trotzdem interessant, wenn er sagt, es gibt gute Nachrichten. im Februar, sagte er. Mal sehen. Also ich sagte jetzt, wir sind jetzt auf der relativen Ebene, wie ihr merkt. Es ist jetzt nicht mehr Bhagavatam-Philosophie. Im Februar, sagt er, werden die Weichen gestellt, dass die Bewegung zu einer Gesundung kommt. Es wird dann aber noch 3 Jahre brauchen, oder zwei bis drei Jahre, bis diese Gesundung letztendlich eintritt. Aber es wird dann die Aufwärtskurve kommen. Und das ist die Zeit natürlich, wo die Führer unserer Bewegung sich zusammensetzen, um in Mayapur so ein bisschen so intensiv nach Lösungen zu suchen und so weiter. Also ich hoffe, dass er diesmal sich auch nicht ehrt und betet dafür. Ja, Hare Krishna. Am letzten Tag hat er uns gesagt, er könnte uns zu einem interessanten Buch führen. Ich möchte jetzt einfach so ein bisschen klönen und nicht, weil ich gemerkt habe, dass wenn man so lange nicht da ist, muss ein bisschen der menschliche Faktor kommen. Das gibt ein Buch, das ist von Achyuta geschrieben worden. Ein enger Gefährte von Chaitanya Mahaprabhu. Das hat Seiten auf Kupfer. Wenn du zu dem Buch hinkommst und eine Frage hast, sollst du über diese Frage meditieren. Und dann passiert Folgendes. Dann taucht nach gewisser Zeit diese Frage, die in deinem Kopf ist, in diesem Buch auf. Das manifestiert sich so. So ungefähr so, wie wenn du so mit unsichtbarer Tinte schreibst, die dann sichtbar wird. Nicht? Und das manifestiert sich so. Und die Antwort auf diese Frage. Nächstes Jahr möchte ich gerne versuchen, eine Pilgerreise zu unternehmen, und wenn ich es mit einem hingebungsvollen Lied verbinden kann, vielleicht darüber zu schreiben in einem späteren Newsletter oder so, möchte ich gerne dahin gehen und das mal ausprobieren. Mal sehen. Und in diesem Buch, wie gesagt, noch andere Aspekte, heißt es, dass in zwei Bewegungen große Reinigungen stattfinden in dieser Zeit. Und zwar einmal im Jagannath Puri Tempel. Da sind im Augenblick die Pandas unmöglich und wirtschaftliche Zusammenhänge und auch wohl auch Veruntreuung von Geld und so weiter. So mit dem Tempelkomitee ist schon seit einiger Zeit. Prabhupada hat ja auch sehr klaren Worten das Management von diesem Puri-Tempel kritisiert. Insbesondere auch deswegen, weil die so sektierisch sind und einfach nur so gar nicht mit spiritueller Sicht an die Devotees rangehen. Und zum Beispiel weißhäutige Devotees gar nicht zulassen im Tempel. Das ist sehr scharf kritisiert worden von Srila Prabhupada. Und dann gibt es einen anderen Bereich, wo Läuterungen stattfinden, nämlich spirituelle Bewegung, und in dem Buch werden Beschreibungen gegeben, die genau auf die ISKCON zutreffen. Haribol. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir uns einfach individuell Gedanken machen über den Begriff der Wahrhaftigkeit in unserem Leben, dass wir mithelfen können, diese Läuterung zu verursachen. Gut, an dieser Stelle möchte ich enden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.